Ja, oder ich kann auch, ja, ich bin an der Universität Salzburg, Zentrum für Ethik und Armutsforschung. Ich bin Philosoph von meiner Ausbildung her und arbeite hauptsächlich zur Sozialphilosophie, Ethik, Armutsforschung, sozusagen so ein bisschen an der Grenze zu den Sozialwissenschaften. Das ist auch der Grund, warum ich da so einen schönen, knackigen Titel gewählt habe, der anscheinend irrsinnig attraktiv war, wie ich sehe. Und zwar die zeitliche Dimension sozialer Wertschätzung im institutionalisierten Lebenslauf heißt der. Der Titel ist nicht mehr ganz richtig, weil ich eigentlich nicht nur über den institutionalisierten Lebenslauf reden werde, sondern auch über den sogenannten individualisierten Lebenslauf, beziehungsweise die Übergänge zwischen diesen beiden Arten von Lebensläufen, beziehungsweise Lebenslaufregimen. Welche mal zur Einleitung vielleicht, ich glaube, dass der Begriff des institutionalisierten Lebenslaufs wahrscheinlich in der Philosophie nicht ein, soll ich jetzt sagen, so ein Standardbegriff ist. Also ich glaube, er taucht in der philosophischen Diskussion nicht unbedingt auf. Er kommt eher aus der sozialwissenschaftlichen Diskussion heraus. Und auch das Thema, das ich heute behandeln will, hat eigentlich wahrscheinlich eine größere Nähe zu den Sozialwissenschaften als zur Philosophie selbst. Ja, kurz, was werde ich da heute machen? Eine Übersicht. Ich werde zuerst einmal kurz erklären, was für mich soziale Wertschätzung ist. Ich verstehe das als ein Strukturprinzip moderner Gesellschaften. Da orientiere ich mich ein bisschen an Axel Honneth, will aber eigentlich gar nicht darauf eingehen, ob ich jetzt Axel Honneth in diesem Sinne zustimme oder nicht zustimme. Das ist mir, ehrlich gesagt, ein bisschen egal, auch in diesem Zusammenhang. Dann kurz erklären, was ist der institutionalisierte Lebenslauf? Ich weiß nicht, ob dieser Begriff hier so bekannt ist, aber ich finde das Konzept irrsinnig spannend und das war, habe ich mir wieder mal gedacht, ich hätte doch Soziologie studieren sollen und nicht Philosophie. Und dann kurz auf das Konzept des individualisierten Lebenslaufes eingehen, das sozusagen, ja, so lautet dann die These, ein bisschen den institutionalisierten Lebenslauf ablöst, beziehungsweise es da halt Verwerfungen oder Umwälzungen gibt im kapitalistischen Regime. Ja, viertens, so ein paar Konklusionen, was könnte man damit eigentlich machen und vielleicht auch, warum das philosophisch auch interessant ist. Ja, dann kurz soziale Wertschätzung als Strukturprinzip. Der Begriff der sozialen Wertschätzung kommt von Axel Honneth, also wie ich ihn hier jetzt verwende. Und zwar 94, ich weiß gar nicht, ob diese Literaturangabe stimmt, das ist aus dem Kopf heraus zitiert, das bezieht sich auf der Kampf um Anerkennung, diese Rehabilitation von Axel Honneth. Und da greift er zurück, ich mache das ganz kurz, auf den jungen Hegel, er verbindet das dann mit Mead und Winnicott und sozusagen ein paar empirischen Ergebnisse, glaubt er sich da zusammen aus der Sozialpsychologie. Und seine Grundthese ist die, dass sozusagen Identitäten sozusagen intersubjektive Grundlagen haben, die man in Anerkennungsformen oder in Anerkennungsverhältnissen sozusagen ausdifferenzieren kann. Also ich umschreibe sie ganz einfach, Anerkennung ist wichtig für Identität und Selbstverwirklichung. Das sozusagen kondensiert, glaube ich, den ganzen Honnetschen Ansatz in ja, ein paar kurze Stichworte, weil Selbstverwirklichung ist dann sozusagen der normative Zielpunkt, auf den er hin will, während Identität ist der Beginn und Anerkennung ist das, was Identität und Selbstverwirklichung ermöglicht. Ja, auch sozusagen Anerkennung sind für ihn wesentlich drei Formen der Anerkennung, die er unterscheidet. Das eine ist Liebe, dann Recht und Solidarität. Liebe ist für ihn Zuwendung, personale Zuwendung in dem Sinne, also Freundschaften, erotische Liebe, auch Beziehungen. Ein bisschen dahinter steht immer das Modell sozusagen der mütterlichen Liebe in der frühkindlichen sozusagen Entwicklung. Die zweite Ebene wäre für ihn eben Recht, das sind sozusagen verrechtliche Anerkennung, das wäre die Achtung vor der Person als Person, sozusagen wir sind alle vom Recht gleich. Und das dritte, das ist eigentlich das für ihn, glaube ich, ja schon spannendste irgendwie, ist dieser Begriff neben der sozialen Wertschätzung, wo er sagt, es reicht für uns als Menschen nicht aus, wenn wir Liebe bekommen und gleichzeitig als Gleiche geachtet werden, sondern wir brauchen auch sozusagen soziale Wertschätzung und soziale Wertschätzung bekommen wir für besondere Eigenschaften bzw. Leistungen. Und sozusagen, er meint, jede Gesellschaft oder jedes soziale System repräsentiert auch in gewisser Weise einen sozusagen einen Wertezusammenhang, und innerhalb dieses Wertezusammenhangs werden bestimmte Leistungen oder Eigenschaften ausgezeichnet. Und dafür bekomme ich dann soziale Wertschätzung, weil ich eben sozusagen an der Verwirklichung der Werte oder Ziele der Gesellschaft oder der Gemeinschaft, in der ich mich befinde, sozusagen mitarbeite. Dann weiter, es ist ja Nummer zwei sozusagen, Honneth geht davon aus, dass soziale Systeme und Gesellschaften institutionalisierte Anerkennungsverhältnisse sind. Beim Recht ist das, glaube ich, relativ einfach zu zeigen. Wir haben sozusagen ein Rechtssystem. Es ist bei der Liebe auch, ja, das gibt es natürlich auch zum einen sehr verrechtlicht worden, andererseits, man kann da draußen hängt ein Plakat über einen Kongress zur Heteronormativität, ich will jetzt diesen Begriff nicht näher ausführen, aber es gibt wahrscheinlich Leute, die auch sagen würden, das ist auch eine Institutionalisierung von sozusagen Anerkennung im Bereich der persönlichen Beziehungen, Nahbeziehungen. Ja, und soziale Wertschätzung sozusagen ist für ihn institutionalisiert, vor allem in der Erwerbsarbeitswelt. Ja, dann, das ist sozusagen seine dritte These, die ich nur hinstelle, weil sie für ihn wichtig ist, für mich ist sie heute nicht wichtig. Das meint, dass sozusagen sich Personengruppen zusammenschließen, um Anerkennung für ihr eigenes Leben bzw. für ihre eigenen Leistungen oder für ihre eigenen Eigenschaften sozusagen Anerkennung einzufordern. Entweder soziale Wertschätzung oder auch rechtliche Anerkennung. Die Paradebeispiele, die da immer kommen, sind einerseits die Frauenbewegung, andererseits sozusagen die Black Power Bewegung in den USA. Man könnte aber zum Beispiel auch bringen die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Beziehungen in Form einer Ehe sozusagen. Das wäre dann auch, ich fordere Anerkennung im rechtlichen Bereich als homosexuelles oder lesbisches Paar. Ja, sozusagen das ist so dieser ganz große Aufriss. Mich interessiert daraus nur, und das nenne ich die Analyseebene, das ist, dass es im Bereich der sozialen Wertschätzung vor sich geht, und zwar nämlich, dass Honneth sagt, soziale Wertschätzung ist an Arbeit gebunden in Arbeitsgesellschaften. Das ist eine kontingente These, man könnte auch sagen, es gibt nicht Arbeitsgesellschaften, das halte ich ontologisch für falsch, aber es wäre zumindest für Honneth möglich. Da steht jetzt nicht nur Honneth, sondern Voswinkel ist ein Soziologe, der hat nämlich probiert, so etwas wie eine anerkennungstheoretische Soziologie der Arbeit zu entwickeln, darum beziehe ich mich darauf ein bisschen mehr. Die Analyseebene ist eben die, ich sage, in unseren Gesellschaften, in modernen Arbeitsgesellschaften, also konkret zum Beispiel in Österreich und in Deutschland, ist soziale Wertschätzung an Arbeit gebunden, und ich bekomme dafür, dass ich arbeite, beziehungsweise für die Leistung, die ich in der Arbeit erbringe, soziale Wertschätzung. Und zwar nämlich, darum steht hier einmal Verdienst sozusagen, ein bisschen soziale Wertschätzung nochmal einzugrenzen. Es gibt in sehr vielen verschiedenen Formen, man kann es nochmal aussystematisieren, in soziale, symbolische, kommunikative Formen der Wertschätzung. Ich habe hier nicht einmal den Verdienstbegriff hingeschrieben, weil er, glaube ich, der signifikanteste ist, nämlich ich verdiene etwas für die Leistung, die ich erbringe. Im Arbeitsverhältnis ist es zum einen einmal Gehalt, aber es ist auch sehr viel mehr, es ist Erholungsurlaub, Krankenversicherung, Sozialversicherung, es ist auch Prestige, dass mein Beruf, den ich habe, in der jährlichen Umfrage der beliebtesten Berufe vielleicht sehr weit oben steht oder auch nicht, wenn ich Banker bin zum Beispiel. Aber dafür werde ich dann kompensiert, indem ich mehrere Millionen abcashe oder Finanzminister werde in Österreich. Ich habe dann eine These, und zwar die nenne ich jetzt These A, und zwar nämlich, dass soziale Wertschätzung eine zeitliche Dimension besitzt, das heißt sozusagen, dass es nicht so getauscht wird, ich erbringe eine Leistung und bekomme dafür sofort Verdienst, sondern es sozusagen zieht sich über die Zeit und wird zum Teil, ich erbringe eine Leistung und bekomme erst 10 Jahre später dafür einen Verdienst oder bekomme tröpfchenweise Verdienst oder wie auch immer, darauf werde ich noch näher eingehen, aber es ist auf jeden Fall, wird nicht aktual immer sofort getauscht, also das Strukturprinzip ist eigentlich ein anderes, unsere Gesellschaften bestimmt. Dieser Aspekt ist völlig unterbelichtet, kommt bei Honneth nirgends vor, bei seinen Kollegen eigentlich auch nicht direkt. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist für die kurze Zeit, die ich heute habe, ganz peppig einfach eine These vorzustellen, die man auch gut begründen kann. Und meine These B ist, dass sozusagen sich Formen der Nichtanerkennung und Missachtung, das habe ich zuerst vergessen zu sagen, es gibt natürlich auch sozusagen nicht nur Anerkennung als Positives, sondern auch Nichtanerkennung oder Missachtung als Negatives. Nichtanerkennung wäre hier sozusagen, mir ist es einfach egal, ja, du bringst eine Leistung, kriegst aber nichts dafür, interessiert mich nicht. Missachtung wäre, ja, du bringst eine Leistung, aber das eigentlich wirst du dafür sogar noch bestraft, sozusagen, um das in diesem Zusammenhang einmal so kurz runterzubrechen. Auch diese Unterscheidung zwischen Missachtung und Nichtanerkennung kennt Honneth eigentlich nicht. Er steht bei Vosswinkel drin und ich wundere mich, warum die eigentlich philosophisch noch nicht sehr viel mehr exploitiert wurde, weil sie gerade für das Ziel, nämlich Kampf um Anerkennung als Movement, gesellschaftliche Entwicklung zu verstehen, wahnsinnig wichtig ist. Ich sage das jetzt in einem Nebensatz, weil viele Gruppen das Problem haben, dass sie nicht direkt mit Missachtung zu kämpfen haben, sondern vor allem mit einer einfachen Ignoranz ihrer Wünsche, also Nicht-Anerkennung. Man könnte hier zum Beispiel diese auch soziologische Kategorie der Überflüssigen hineinbringen, wie sie Hans Bude entwickelt hat in den letzten Jahren. Ein guter institutionalisierter Lebenslauf, ich klicke jetzt gleich einmal alles runter, so das noch nicht. Ja, und ich beziehe mich hier auf einen Aufsatz von Drüger und Somm, die haben sozusagen 2005 in der Zeitschrift BIOS einen Aufsatz veröffentlicht, der hat mich damals so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, das muss ich unbedingt irgendwo einbringen und jetzt habe ich hier endlich die Chance, das zu tun. Und zwar, also es sind Soziologen, hatten ein großes Forschungsprojekt über die Veränderung des Leistungsregimes, sozusagen. Es ist Arbeits- und Industriesoziologie. Ich kann auch sehr empfehlen in der zugehörigen Sammelband. Ja, und zwar dieser institutionalisierte Lebenslauf, der Begriff stammt übrigens nicht von den beiden, sondern stammt von Kohl, ist schon über 20 Jahre alt, wurde Mitte der 80er Jahre aufgebracht. Sein institutionalisierter Lebenslauf besteht aus wesentlich vier Komponenten. Das eine ist Langsicht, ich muss nach vorne schauen, sozusagen, in meinem Lebenslauf. Ich muss wissen, sozusagen nicht, was mache ich morgen, sondern was mache ich in 10 Jahren so ungefähr. Ich muss einen Bedürfnisaufschub haben, das heißt, ich habe jetzt zwar das Bedürfnis, mir ein Haus zu kaufen, aber ich kann es mir erst in 10 Jahren leisten, weil ich jetzt noch Student bin. Aber ich bin deswegen Student, um eben dann in 10 Jahren mehr Geld zu verdienen. Das heißt, ich schiebe aktuelle Bedürfnisse auf, um sozusagen sie später realisieren zu können. Reziprozität meint, dass irgendwann einmal, ich brauche eine Stelle, die mir eben dafür, dass ich meine Bedürfnisse aufgeschoben habe, irgendwann einmal das Geld dafür gibt, dass ich ein Haus baue. Das ist meistens der Arbeitgeber sozusagen, bei dem ich dann in 10 Jahren um einiges mehr verdiene als ein ungelernter Arbeiter, weil ich eben zuerst studiert habe und meine Bedürfnisse aufgeschoben habe. Das dritte, vierte ist dieser Blick zurück. Das heißt, ich stehe irgendwo und schaue dann zurück und bekomme dafür auch was, dass ich früher was getan habe. Das heißt, ich bekomme das aktuelle Gehalt jetzt nicht aufgrund dessen, dass ich jetzt eine gute Arbeit mache, sondern ich komme es endlich dafür, dass ich die letzten 10 Jahre schon gute Arbeit gemacht habe oder vor 10 Jahren studiert habe oder diese und jene Praktik gemacht habe. Und sozusagen Blick zurück, ich komme gleich zu den beiden nächsten. Ganz eindeutig ist es im Senioritätsprinzip, dass eigentlich das Strukturprinzip geworden ist in betrieblichen Arrangements. Und zwar das besagt, ich bekomme eben nicht Bezahlung aufgrund dessen, was ich jetzt mache, sondern aufgrund der Betriebszugehörigkeit. Ganz klar ist das natürlich bei Beamten, man steigt einfach auf in seinen sozusagen Gehaltsstufen, egal ob ich jetzt bessere oder schlechtere Arbeit mache, völlig egal. Einfach nur, weil ich sozusagen aussitze. Das ist im Senioritätsprinzip zum Beispiel auch bei Beförderungen. Der bekommt jetzt die Beförderung, weil er einfach schon 10 Jahre da ist und nicht, weil er sozusagen bessere Arbeit macht als der sozusagen junge Einsteiger. Der junge Einsteiger bekommt einfach sozusagen weniger als der, der schon lange da ist, obwohl er vielleicht genau dasselbe macht. Und sozialstaatlich, hier, will ich hier nur auf die Versicherungssysteme abstellen. Ganz klar ist das zum Beispiel bei Arbeitslosenversicherung. Ich bekomme jetzt Arbeitslosenunterstützung dafür, dass ich früher eingezahlt habe. Sozusagen, da ist dieser Blick zurück da. Ich schaue zurück, hey, ich habe jetzt 10 Jahre gearbeitet, habe mir eigentlich ziemlich viel eingezahlt, jetzt will ich dafür mal was raus bekommen. Oder zum Beispiel Pension ist auch ganz eindeutig so. Ich schaue zurück, ich habe 40 Jahre lang gearbeitet und will dafür etwas sozusagen jetzt aus dem System herausbekommen. Das heißt, die Reziprozitätsanforderung, einerseits die betrieblichen Arrangements sind natürlich der Betrieb, das heißt der Arbeitgeber, während bei sozialstaatlichen Arrangements ist es auch die Gesellschaft. Und das Ganze nennt sich deswegen institutionalisierter Lebenslauf, weil sozusagen sich in den Entwicklungen, das betrifft vor allem natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Prosperität, man kann das auch in der tayloristischen Arbeits- und Produktionsweise sozusagen so eingebürgert hat, dass Lebensläufe so ausschauen, dass sozusagen die Menschen begonnen haben, sozusagen aufgrund betrieblicher und sozialstaatlicher Arrangements ihren Lebenslauf in institutionalisierten Bahnen oder in mehr oder weniger vorgegebenen Bahnen zu bestreiten. Es betrifft jetzt nicht inhaltlich, es betrifft sozusagen das formale Ausschauen des Lebenslaufes. Man sehr stark verbunden ist es deswegen damit mit dem, was man Normalarbeit oder Normalbiografie auch nennen kann oder Normalarbeitsbiografie. Ich lerne, bekomme weniger, steige dann ein, bin lange im Betrieb, steige auf und gehe dann irgendwann mal über in die wohlverdiente Pension und habe immer diesen schönen Blick zurück, ich habe doch was gemacht und sozusagen auch deswegen will ich jetzt dafür was haben, selbst wenn ich jetzt nichts mehr mache. Was ja sozusagen eigentlich ein ganz interessantes System ist. Und Ströger und Somm haben das empirisch untersucht, nämlich genau das Aufbrechen dieses institutionalisierten Lebenslaufes, und zwar qualitativ bei Arbeitslosen hochqualifizierter Art und Weise, bei denen das nämlich noch besonders sozusagen da ist. Also ich glaube, im akademischen Bereich ist der Lebenslauf überhaupt sehr wichtig und da ist es auch völlig klar, dass man sozusagen sich erwartet, dass man mit der Zeit aufsteigt und sozusagen nicht sofort irgendwie anfängt als Professor, selbst wenn man vielleicht einfach von Anfang an so gut war. Das kann man ja vorher nicht beurteilen. Ihre These ist nun sozusagen, dass sich Lebensläufe individualisieren, das heißt, dass diese Regime nicht mehr funktionieren, sondern zusammenbrechen. Also so stark drücken sie es nicht aus, aber sie sagen, es verändert sich was. Und zwar nämlich durch eine Flexibilisierung und Deregulierung der Arbeitsmärkte, Beschäftigungsverhältnisse und sozialen Sicherungssysteme. Arbeitsmärkte meint sozusagen, es gibt nicht nur ein Ansteigen der Arbeitslosigkeit, sondern es gibt vor allem ein Ansteigen der transitorischen Arbeitslosigkeit, das heißt der Arbeitslosigkeit, die Leute sind kurz arbeitslos und steigen dann wieder wo neu ein. Und es gibt auch mehr Jobwechsel. Und bei jedem Jobwechsel gefährdet ein bisschen den institutionalisierten Lebenslauf, weil der schon sehr stark darauf gegründet war, auf einer sozusagen lebenslangen Betriebszugehörigkeit. Wenn ich bei dem Betrieb, wenn ich da bleibe, es eher funktioniert, meinen Blick zurück sozusagen anzumelden, ich bin jetzt schon 10 Jahre da, als wenn ich beim neuen Job anfange. Beschäftigungsverhältnisse meinte einfach das Aufbrechen des Normalarbeitsverhältnisses durch atypische Beschäftigung und soziale Sicherungssysteme meint sozusagen auch, dass private Pensionsversicherungen zunehmen, dass sich sozusagen Arbeitslosenversicherung wurde verändert, man kann da an die ALG II-Reform in Deutschland denken, Hartz IV und so weiter. Das heißt, da ist sehr viel in Bewegung und sehr viel greift hier ineinander, weil das ja meistens gegenseitig gerechtfertigt wird, weil wir mehr Arbeitslose haben, deswegen müssen wir die Bestimmungen der Arbeitslosenversicherung verstärken. Ja, und dann sozusagen damit daneben oder damit verbunden, das ist empirisch nicht so ganz klar, ist auch diese These der Individualisierung und Subjektivierung von Zielbedürfnissen und Reziprozitätsansprüchen. Um das jetzt mal ganz kurz zu sagen, hier steht nur Bethke, der diesen Aufsatz über die doppelte Subjektivierung geschrieben hat und damit ein bisschen eine Debatte losgestoßen. Das meint sozusagen, dass Menschen sozusagen auf der einen Seite müssen sie mehr Subjekt einbringen in ihre Arbeitsverhältnisse, das ist klar über Empathiearbeit, vor allem in Dienstleistungsbereichen und so weiter, aber auch durch neue Formen der Arbeitsorganisation, Gruppenarbeit und so weiter oder Selbstkontrolle bei der Arbeit. Und so auf der anderen Seite meint es, dass sozusagen Menschen auch mehr auf ihre Selbstverwirklichung mehr Wert legen als früher. Ist ein bisschen umstritten, aber eigentlich meint es das. Und daraus folgt dann sozusagen die These, dass sich der institutionalisierte Lebenslauf wird aufgebrochen. Das heißt, der individualisiert sich. Das heißt, die Leute haben nicht mehr einen straighten Weg von der Schule in die Ausbildung, in die Arbeit, in die Pension, sondern sie haben Brüche dazwischen und sie haben auch häufige Jobwechsel dazwischen, sie haben Umschulungen dazwischen, sie haben sogar Phasen, wo sie selber aus dem Job rausgehen, um sich selbst zu verwirklichen mehr. Und sozusagen auch die, was hier gemeint ist mit der Subjektivierung von Reziprozitätsansprüchen, ist der, das lässt sich bei Arbeitslosen zum Beispiel feststellen, die individualisieren ihre Schuld relativ schnell. Das heißt, sie sagen nicht, ich bin jetzt arbeitslos aufgrund der Finanzkrise, sondern ich bin arbeitslos, weil ich selber nicht attraktiv genug bin für den Markt. Man könnte ja noch mit sehr vielen anderen Stichworten aus der Soziologie spielen, der Vermarktlichung zum Beispiel oder der Entgrenzung von Arbeit und Leben, aber das geht sich jetzt heute ja leider nicht aus. So, die Entwicklungsrichtung ist einfach die, dass dieser institutionalisierte Lebenslauf aufgebrochen wird, beziehungsweise weniger starr wird und dass sich dadurch etwas verändert. Ja, eine Konklusion ist jetzt sozusagen einfach die, weil ich nur mal eine Minute habe. Der institutionalisierte Lebenslauf sozusagen, wenn ich den habe, dann ist genau dieses Aufbrechen, was im Individualisierten passiert, nämlich die Individualisierung, die Atypisierung von Beschäftigung, vom Leben sozusagen, das wird verstanden als Missachtung oder Nichtanerkennung. Ich habe hier mal beides hingeschrieben, weil das man sich sehr genau anschauen müsste, wie das dann bei den Betroffenen ankommt. Aber es ist auf jeden Fall so, wenn ich mir erwarte, ich fange jetzt meinen Job an, bin 30 Jahre dort und gehe dann in die schöne Pension hinein und ich verliere meinen Job oder ich muss Teilzeit arbeiten oder ich komme in einen sozusagen, es kommt ein neuer Vorgesetzter und ich muss plötzlich sehr viel mehr Verantwortung übernehmen als vorher, dann kann das die Menschen überlasten, beziehungsweise kann es für sie auch als Form der Missachtung und Nichtanerkennung wahrgenommen werden. Auf der anderen Seite ist für einen individualisierten Lebenslauf genau die Standardisierung im institutionalisierten Lebenslauf eine Form der Missachtung und Nichtanerkennung. Ich will mich selbst verwirklichen. Ich will nicht 30 Jahre bei einem demselben Job sein, sondern ich will wechseln können, ich will aufsteigen können, soziale Mobilität und so weiter. Ich will Teilzeit einmal arbeiten und nicht immer nur Vollzeit und so. Und dann, wenn ich sozusagen dann, hier drum steht ja auch Taylorismus und Normalarbeit, wenn sozusagen ich dann hineingezwängt werde in ein tayloristisches Normalarbeitsverhältnis, dann ist das für mich eine Form der Missachtung und der Nichtanerkennung, weil ich mich dann eben nicht mehr so schön selbst verwirklichen kann. Und daraus folgt für mich, dass sozusagen beide Formen, die jetzt sehr parallel sind, ich konnte jetzt nicht darauf eingehen, wie empirisch signifikant sie sind, es gibt auch sehr unterschiedliche Studien dazu, aber ich glaube, dass gerade diese Parallelität von beiden Formen, dass auf der einen Seite sozusagen noch immer sehr viele Menschen gerne Normalarbeit hätten, auf der anderen Seite aber auch sehr gerne atypische Arbeiten, weil es bringt ja Freiheitsgewinne, wenn ich Freelancer bin, das ist ja einfach so. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn die sozusagen Aufträge ausbleiben, stehe ich irgendwann einmal vor dem Nichts und so weiter. Ich glaube, dass genau das sozusagen etwas erzeugt, was ich als prekäre Unübersichtlichkeit bezeichnen möchte, die es besonders schwierig macht, sich sozusagen in den modernen Gesellschaften zurechtzufinden und dass gerade in dieser Gemengelage zwischen institutionalisiertem und individualisiertem Lebenslauf sozusagen soziale Wertschätzung auch wieder prekär wird oder prekär ist, weil die Menschen auch nicht so genau wissen, woran sie sich jetzt orientieren sollen. Auf der einen Seite wird ihnen immer gesagt, sie müssen marktfähig bleiben, auf der anderen Seite ist es dann doch, sind doch sehr viele sozusagen Jobs noch immer sehr monoton und legen sozusagen darauf eigentlich keinen Wert, also auf, zum Beispiel auf die Selbstverwirklichung. In anderen Jobs ist es sehr wichtig. Ja, das sind die Konklusionen und um es nochmal ganz kurz abzuschließen, weil ich glaube, ich habe es in der Länge vergessen, ich glaube eben, dass sich sozusagen soziale Wertschätzung, die über die Zeit getauscht wird, und gerade wenn ich so wie Honneth verstehe, als gebunden an die Erwerbsarbeit, dass man sich dann eben genau diese beiden Entwicklungen sehr genau anschauen muss, um sozusagen auch herauszufinden, ob ich mit dem Konzept der sozialen Wertschätzung ein kritisches Instrument in der Hand habe, kann ich damit diese Entwicklungen kritisieren, oder nicht eigentlich ein affirmatives sozusagen Konzept entwickelt habe, in dem ich sagen muss, naja, das ist so, aber sozusagen die Leute erhalten halt dafür soziale Wertschätzung, das ist jetzt unser neuer sozusagen Wertehorizont, und wenn ihr euch darin nicht zurechtfindet, dann habt ihr sozusagen Pech gehabt. Damit schließe ich jetzt. Vielen Dank. Nicht zu lange überzogen.